herzlich willkommen im Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspirationen von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und willkommen im Format Lernspiration Deep Dive. Ich freue mich, ich habe heute wieder einen ganz wunderbaren Gast in meinem digitalen Aufnahmestudio. Heute ist nämlich Martin Schwemmle bei mir zu Gast. Und sozusagen kleiner Teaser vorweg, Martin und ich haben tatsächlich eine längere gemeinsame Historie. Wir haben nämlich tatsächlich zusammen promoviert und uns danach ehrlicherweise so ein bisschen aus den Augen verloren. Und vor ein paar Wochen ist mir ein Post von ihm bei LinkedIn sozusagen in die Timeline geschwappt. Er hat sein neues Buch, Sinnovate Your Life, vorgestellt und ich war ganz schön angefixt, qua dessen, was sozusagen der Titel versprochen hat. Und dann dachte ich mir, ich muss ihn unbedingt einladen und mit ihm darüber sprechen, wie wir eigentlich lernen, mehr Sinn im Leben zu haben. Und deswegen, lieber Martin, ganz herzlich willkommen im Was lernst du Podcast. Ich freue mich so, dass du da bist.
Ganz herzlichen Dank, liebe Conny, für die Einladung und die liebe Anmoderation. Und in der Tat schön, dass wir nach so vielen Jahren jetzt wieder ein gemeinsames Thema haben und uns hier gemeinsam unterhalten können.
Definitiv. Du, ich habe ja gerade tatsächlich nur so einen Satz eigentlich zu dir beschreibender Natur gesagt. Vielleicht kannst du ganz kurz einfach nochmal 2, 3 Sätze zu dir loswerden. Wer bist du? Was machst du? Dass du Buchautor bist, wissen wir jetzt ja tatsächlich schon. Aber was machst du da drumherum, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach nochmal ein bisschen ja mehr verstehen, wer da auf der anderen Seite des Podcast-Mikros sitzt?
Gerne, du hattest es ja gerade schon gesagt, wir kennen uns von der Promotion, also ich bin vom Hintergrund her Wirtschaftswissenschaftler, habe mich dann sehr lange mit dem Bereich Innovation beschäftigt, also würde mich jetzt als Innovationsforscher bezeichnen und dann vor 1,5 Jahren aber in der Tat die Wissenschaft verlassen und gegründet zum Thema Future Skills, bin also gemeinsam mit meinem Kollegen Arne Pechstein Gründer und Geschäftsführer von The Future Company, damit unterstützen wir Organisationen, zukunftssicher zu werden. Und das Zweite sprachst du schon an, zukunftssicher eben nicht nur für Organisationen, sondern auch eine sinnstiftende Zukunft für uns Menschen. Und das ist jetzt das Thema Sinnovate Your Life und damit das Buch, das ich gemeinsam mit Claudia geschrieben habe.
Mhm. Ja, und das ist tatsächlich, also ich habe es hier vor mir liegen, es ist ein wunderschönes Buch geworden. Ich mag das ja wahnsinnig gerne, wenn Bücher A gut strukturiert sind und B einfach auch viel Visuelles, Greifbares und viele Tipps, Tricks und Hacks drin sind. Und ich bin tatsächlich eine ganz begeisterte Leserin. Ich habe es in der Zwischenzeit fast durch. Und es würde mich tatsächlich eingangs interessieren, warum brauchen wir denn eigentlich überhaupt mehr Sinn im Leben? Oder sprechen wir eigentlich über den Sinn des Lebens? Oder was ist das Ganze denn? Weil das ist ja so ein großes, wabberndes Etwas.
Das stimmt und das Thema kommt an vielen Ecken in ganz unterschiedlichen Gewändern quasi hoch. Vielleicht zum zweiten Teil deiner Frage. Es gibt tatsächlich einen Unterschied vom Sinn des Lebens und vom Sinn im Leben. Und der Sinn des Lebens, das ist eine Frage, die wir im Prinzip philosophisch oder religiös beantworten müssen. Das ist also so die große Frage nach einem Schöpfer oder nach dem, was quasi da vor uns war. Was wir mit Sinnovate Your Life betrachten, ist der Sinn im Leben. Das ist eine Frage, die Philosophen, viele andere WissenschaftlerInnen, auch PsychologInnen beschäftigt hat, weil da geht es um die Frage, wie kann ich eigentlich ein Leben gestalten, damit ich es als sinnvoll erlebe? Und das knüpft jetzt an den ersten Teil deiner Frage an, warum brauchen wir das eigentlich? Zum einen ist in jedem von uns so ein Wille nach Sinn eingebaut, so hat es Viktor Frankl mal gesagt. Deswegen ist dieses Thema wirklich schon in den ersten Schriften von Aristoteles enthalten. Ich glaube aber, dass wir jetzt in den aktuellen Zeiten nochmal einen ganz besonderen Sinnboost erleben oder eine ganz besondere Notwendigkeit für Sinn erleben. Das liegt zum einen dran, dass wir, glaube ich, gesellschaftlich uns viel weniger mit so Themen wie Religiosität und Spiritualität beschäftigen, obwohl die aber eigentlich zu uns Menschen irgendwie gehören. Das liegt zum Zweiten dran, dass unsere Welt sich immer schneller entwickelt, also exponentielles Wachstum, Globalisierung und wir ganz oft so gefangen sind in diesen schnellen Entwicklungen und darüber hinaus vielleicht vergessen, so höher, schneller, weiter, aber was ist eigentlich das, was wir jetzt noch optimieren? Also wo soll denn die Reise hingehen? Also so eine gewisse Orientierungslosigkeit am Ende resultiert. Und das Dritte ist damit verknüpft. Ich glaube, die Tatsache, dass wir eben auch so viel arbeiten und auch dieses Always On und permanent irgendwie jetzt durch Social Media und andere Kontexte immer quasi am Senden und am Empfangen sind, geht manchmal so ein bisschen diese Grundfrage, wozu mache ich das eigentlich, flöten? Und ich glaube, die drei Faktoren führen dazu, dass das Thema, das schon immer wichtig war, vielleicht gerade nochmal eine ganz besondere Relevanz erfährt.
Das heißt, du hast tatsächlich eigentlich fast so eine Art Ratgeber der Stunde geschrieben oder auch Methodik der Stunde entwickelt, weil das ist ja tatsächlich, finde ich, das ganz Besondere an eurem Buch. Das ist kein, finde ich, also zumindest in meiner Leserwahrnehmung, ist es kein klassischer Lebensratgeber. Es ist nicht so diese typische irgendwie Life-Coaching-Literatur, sondern ihr habt ja ganz viel zusammengebracht. Ihr habt auf der einen Seite tatsächlich viele Methodiken aus der Wissenschaft und auch aus der Innovationsforschung euch genommen und habt das zusammengebracht, um tatsächlich so eine Art Modell zu stricken, mit dem man in kleinen Schritten, in Experimenten, in ganz vielen Gedankenanstößen einfach auch so eine sehr kleinteilige Art und Weise immer mehr zu mehr Sinn im Leben kommen kann. Und deswegen, Martin, wärst du so lieb und würdest uns mal so ein bisschen durch die Methodik, durch eure Struktur hindurchführen. Wie komme ich denn jetzt zu mehr Sinn in meinem Leben?
Gerne. Vielleicht vorweg, du hattest gerade schon angesprochen, wir bringen eigentlich drei Dinge in dem Buch zusammen. Das eine ist eben Sinn als das, an dem wir uns orientieren sollten. Das zweite sind dann die Methodiken, ganz viel aus der positiven Psychologie zum Beispiel. Und das dritte ist der Aspekt der Innovation. Das sage ich deshalb, weil sich auch der Prozess, den ich jetzt vorstelle, stark an Innovationsprozessen orientiert. Und das macht aus unserer Sicht auch das Besondere aus, also diese drei Komponenten zusammenzubringen. Und entsprechend haben wir einen fünfstufigen Prozess entwickelt. Also der Sinnovation-Ansatz hat fünf Schritte, die dann schrittweise zu mehr Sinn im Leben führen. Und der erste Schritt ist, wer bin ich? Also die Frage, wenn wir jetzt mal im Bild eines Autors, einer Autorin bleiben wollen, wenn ich jetzt an der Geschichte meines Lebens weiterschreiben möchte, wer ist eigentlich diese Hauptperson, für die ich diese Geschichte schreibe? Also es wäre nichts schlimmer, als dass wir ein Leben mit mehr Sinn gestalten würden, aber das ist gar nicht unser Leben, sondern das ist ein Leben, das anderen Menschen mehr Sinn im Leben bringt. Und die Gefahr ist gar nicht so klein, weil wir ja ganz oft sehen, was andere Menschen tun und denken, oh ja, dann mache ich das jetzt auch und dann hilft mir das genauso. Nur, wir Menschen sind natürlich total unterschiedlich. Wir haben andere Lebenssituationen, andere Erfahrungen, andere Wünsche, eine andere Persönlichkeit. Deswegen ist dieser erste Schritt, mal sich klar zu machen, wer bin ich? Also, was sind meine Träume? Was sind meine Werte? Was sind die Stärken, die ich habe? Und das zusammenbringen. Oder auch, wie nutze ich meine Zeit? Wie gestalte ich meinen Tag? Und da erstmal einzusteigen, um festzustellen, wer bin ich als Startpunkt für das Ganze? Und das ist dann auch der zweite Schritt, Startpunkt. Wo fange ich denn an? Wir erleben ganz oft in Coachings und Workshops, dass Menschen sagen, ich spüre, dass da gerade was nicht so rund läuft oder ich fühle mich gerade nicht so gut. Das ist ja ein wunderschöner Startpunkt, weil in der Tat uns Gefühle zeigen, dass irgendwas nicht rund läuft. Aber die spannende Frage ist ja, was mache ich jetzt damit und wo ist der Ansatzpunkt und der Hebelpunkt? Das ist das, was wir im zweiten Schritt machen. Da geht es dann also auch um so Dinge wie ein Reframing, überhaupt mal reinzuspüren, wo passen Dinge zusammen, wo nicht, wo lebe ich vielleicht im Alltag ganz entgegen meiner Werte oder wo passen meine Träume nicht zu dem, was ich tue. Und das sind dann Startpunkte, um herauszufinden, könnte das ein Ansatzpunkt sein. Dann, wenn ich diesen Ansatzpunkt habe, und das ist jetzt wieder Innovationsdenken, ist die dritte Frage oder der dritte Schritt zu schauen, welche Optionen habe ich denn? Und Optionen haben heißt bei uns jetzt nicht nur zu sagen, ich schaue mal, was es da schon fertig gibt, sondern ganz oft kann man neue Optionen auch entwickeln. Das heißt, es geht darum, zum einen neue Optionen zu entwickeln, also kreativ zu sein und zum anderen nochmal viel stärker wahrzunehmen, welche Optionen habe ich eigentlich. Denn manchmal liegen die besten Optionen vielleicht so einen Meter fernab vom Weg und wir übersehen sie im Alltag ganz leicht. Jetzt habe ich ganz viele Optionen und die Frage ist quasi, wie komme ich zu einer guten Entscheidung? Das ist genau der vierte Schritt, also wie treffe ich gute Entscheidungen und wie kann ich vielleicht sogar Entscheidungen evaluieren und testen, bevor ich sie treffe? im Innovationsmanagement würde man es von Prototyping sprechen. Und genauso wie man quasi Autos und andere Produkte prototypen kann, gibt es auch Techniken, mit denen wir unser Leben prototypen können. Und die setzen wir in Schritt 4 ein. Und dann in Schritt 5, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, man muss dranbleiben. Also die Frage, wie bleibe ich dran? Wie kann ich jetzt das, was ich über die letzten Schritte entdeckt, entwickelt habe, eigentlich nachhaltig als Veränderung in mein Leben bringen und eben Sinnovation nicht einmal durchlaufen, sondern im Prinzip ist die Aufgabe, mehr Sinn in unser Leben zu bringen und den Sinn in unserem Leben zu halten, eine lebenslange. Und das sind dann Techniken und Tools, so zum Beispiel, wie kann ich Gewohnheiten entwickeln oder regelmäßige wöchentliche, monatliche und jährliche Check-ups, um einfach zu schauen, bin ich eigentlich on track?
Das ist spannend. Also das heißt, wenn ich das mal versuche, in meinen eigenen Worten zusammenzufassen, dann geht es erstmal darum, eigentlich, sagen wir mal, die Lupe einzusetzen, mich nochmal sehr viel genauer selbst zu beobachten, zu reflektieren, mir zu überlegen, wer bin ich eigentlich, was ist mir wichtig, da einfach auch die unterschiedlichen Lebensbereiche, Stärken, Werte etc. ganz genau anzuschauen. Und dann im nächsten Schritt eigentlich den Blick ganz weit zu machen, oder? Und zu sagen, was liegt denn da sozusagen auf der einen Seite auf dem Weg? Was liegt aber auch links und rechts daneben? Was sind denn eigentlich so spannende Ideen, Optionen? Und da wirklich outside the box eigentlich zu denken. Und im nächsten Schritt sich dann zu überlegen, welche dieser Ideen, die ich da jetzt auf dem Weg und daneben gefunden habe, passen denn eigentlich zu mir und würden mir mehr sozusagen Sinn im Leben geben? Und wie kann ich die dann eigentlich in kleinen Schritten einbauen in mein Leben, testen und im Zweifelsfall dann auch wieder verwerfen? Und das dann wiederum so im nächsten Schritt auch noch kontinuierlichen Evaluation zu unterziehen. Also das heißt, immer wieder drauf zu schauen, weil das Schöne zwischen sozusagen dem Sinn des Lebens und dem Sinn im Leben, finde ich, oder das wäre ja sozusagen meine Wahrnehmung auch als Leserin, ist, dass sich der Sinn im Leben, der darf sich ja auch immer wieder verändern, oder? Also das heißt, was ich heute als sinnvoll empfinde, muss ich ja nicht notwendigerweise in 10 Jahren als sinnvoll empfinden. Das heißt, ich kann da graduell vorgehen, richtig?
Unbedingt, also man muss es sogar. Eine Freundin hat es mal so formuliert und das Bild haben wir auch ins Buch aufgenommen. Man hat ja ein Lieblings-T-Shirt gehabt als Teenager oder so und irgendwann ist dieses T-Shirt zu eng. Und deswegen ist es ja trotzdem ein Lieblings-T-Shirt, aber man kann es einfach nicht mehr anziehen. Oder wenn man es tut, dann macht es irgendwann krack und die Nähte sind geplatzt. Und dann muss ein neues T-Shirt her. Nicht, weil man das nicht mehr schön findet, sondern weil man gewachsen ist und sich weiterentwickelt hat. Und genauso ist es mit dem Sinn im Leben. Wir entwickeln uns permanent weiter. Wir selbst werden anders. Also auch unser Gehirn entwickelt sich ja permanent physisch weiter. Auch alle 7 Jahre erneuern sich alle Zellen unseres Körpers. Das heißt, wir sind ein wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein anderer Mensch. Und jetzt habe ich noch nicht über das soziale Umfeld und die Entwicklung der Welt und die technologischen Entwicklungen gesprochen. Und das alles führt dazu, dass wir eigentlich permanent schauen müssen, passt das, wie ich gerade lebe und was ich gerade so tue und auch die Träume, die ich habe, sind das noch die Träume, die ich aktuell habe oder renne ich vielleicht noch einem Traum nach, den ich vor 10 Jahren mal hatte, aber der es gerade gar nicht mehr ist. Also deswegen ist, glaube ich, sogar die Gefahr zu sagen, ich habe jetzt einmal meinen Sinn definiert und dem renne ich jetzt hinterher, sondern das Wichtige und Gute ist ja quasi immer dran zu bleiben und nachzuspüren, was hat sich verändert und bin ich noch on track. Und immer verbunden, um da vielleicht nochmal einzuhaken, mit diesem Wissen, dass ich auch den Sinn wiederherstellen kann. Das finde ich bei diesem ganzen Thema auch so wichtig. Und das beschreiben wir auch am Anfang sehr stark nochmal mit Viktor Frankl, der ja selbst als Holocaust-Überlebender ein glühendes Beispiel dafür ist, dass man Sinn in allen Lebenslagen finden kann. Und genau das gilt für uns im Sinn im Leben, für den Sinn im Leben auch. Wir können auch, wenn wir mal in einer Sinnkrise stecken, da wieder rauskommen. Und jede und jeder von uns hat die Möglichkeit und die Anlagen, Sinn im Leben herzustellen. Es ist eben nur ein Prozess, auf den man sich dann einlassen muss, kann, darf. Und das ist eigentlich überhaupt erst die Voraussetzung, so der grundsätzliche Glaube daran, dass ich das gestalten kann, dass ich mich auf den Weg machen kann. Und dann ist eben das Schöne, was du auch beschrieben hast, dann stellen wir fest, boah, ich habe ja Optionen. es ist ja gar nicht so schlimm, wenn das eine gerade nicht klappt, wenn ich jetzt bei dem Job gar nicht genommen wurde, sondern es gibt da ja vielleicht noch 5 Optionen, die ich sonst gar nicht gesehen hätte. Und das macht, finde ich, auch das Spannende an diesem Prozess aus. Und wie gesagt, aber das, die Grundlage ist immer auch dieses Growth Mindset, diese Grundüberzeugung oder diese Grundselbstwirksamkeit. Ich kann tatsächlich selber was für den Sinn in meinem Leben tun.
Ich finde den Gedanken tatsächlich total gut. Also auch, dass du sagst, ich kann auch in einer Sinnkrise stecken und ich kann mich da sozusagen auch wieder rauswurschteln. Also es ist nicht so, ist mir einmal der Sinn im Leben abhanden gekommen, dann ist er für immer weg, sondern ich kann ihn tatsächlich auch wiederfinden. Jetzt bin ich ja tatsächlich ein ganz großer Freund von Methoden und Tools und so kleinen Hacks. Und vielleicht kannst du gerade so in diesem Schritt, wie finde ich eigentlich so die Steinchen abseits des Weges, die vielleicht auch ganz tolle Ideen sein könnten, hast du da vielleicht eine niederschwellige Methodik, eine Idee, die du unseren Hörerinnen und Hörern mit an die Hand geben kannst, wie man sozusagen auch abseits des Wegs spannende Möglichkeiten findet?
Gerne. Also eine Technik, die ich total schön finde und die eben ursprünglich auch aus dem Innovationsbereich kommt, ist die Jobs-to-be-done-Technik. Die Grundgeschichte ist im Prinzip folgende. Ein Unternehmen bietet Wohnungen an für Downsizer, also für Menschen, wo die Kinder ausgezogen sind oder die sich getrennt haben und die jetzt in eine kleinere Wohnung ziehen wollen. Und die helfen beim Umzug und bieten aber natürlich vor allem neue Wohnungen an. Dummerweise verkaufen die sich nicht. Und das Unternehmen versucht herauszufinden, warum, und stellt fest, die Menschen sagen, unser alter Esstisch passt nicht in die neue Wohnung, deswegen kaufen wir die Wohnung nicht. Alle sind verblüfft, warum sollten denn Menschen, wenn sie ihre Wohnung verkleinern, ihren ollen großen Esstisch mitnehmen? Und da setzt jetzt Jobs to be done ein. Was sind die Jobs, was sind die Aufgaben, die dieser Tisch hat? Rein funktional betrachtet muss man da dran essen können, und wenn ich nicht mehr eine große Familie habe, dann brauche ich keinen großen Esstisch. Aber, und das finde ich jetzt das Charmante, es gibt eben nicht nur den funktionalen Job. Es gibt auch einen emotionalen und einen sozialen. Emotional hängen an diesem Küchentisch oder Esstisch die Erinnerungen an Familienfeiern oder das Tagen des Familienrats. Und sozial symbolisiere ich mit einem großen Tisch, ich lade viele Menschen ein, ich habe viele Freunde. Und als die Verantwortlichen verstanden hatten, was da noch dran hing, haben sie gesehen, okay, wir müssen die Grundrisse anpassen, dass dieser große Tisch reingeht, und Happy Ending, eine American Story. Am Ende ging natürlich der Absatz nach oben. Was wir an diesem Beispiel mit dem Tisch gesehen haben, gilt auch für ganz viele Dinge in unserem Leben. Wir haben ganz oft eine Präferenz für Dinge oder tun Dinge oder mögen Dinge und machen uns gar nicht regelmäßig bewusst, und das ist oft auch gar nicht notwendig, aber gar nicht bewusst, warum wir das so toll finden und was das für uns alles bedeutet. Aber gerade wenn es darum geht, neue Optionen zu sehen, hilft es manchmal zu verstehen, was waren eigentlich die Jobs, die mein alter Job für mich zum Beispiel übernommen hat. Und ja, funktional hat er natürlich meine Miete bezahlt, oder ich hatte irgendwie emotional Spaß bei der Arbeit, aber vielleicht fällt mir auf, dass ich irgendwie 80% meiner Freizeit mit meinen KollegInnen verbringe. Das heißt, mein Job hat plötzlich eine soziale Aufgabe. Und wenn mir bewusst ist, dass ich dann, wenn ich den Job wechsle, auch sicherstellen muss, dass ich die ersetze, dann schaue ich vielleicht ganz anders auf bestimmte Optionen. Oder ich stelle fest, wenn ich den Job wechsle und das Gefühl habe, da gibt es jetzt nicht mehr so einen aktiven Kollegenkreis, dann sollte ich mich vielleicht in einem Verein engagieren. Aber darüber, also durch diese dreigeteilte Brille, was sind eigentlich die funktionalen, die emotionalen und die sozialen Aufgaben von Dingen, die ich in meinem Leben habe oder tue, komme ich oft drauf, nochmal spezifischer festzustellen, was fehlt denn oder was müsste ich noch ersetzen, wenn ich was ändere. Und dadurch sehe ich neue Dinge, die vielleicht plötzlich gar nicht so relevant für mich waren.
Es hast du gerade ehrlicherweise einen ganz schönen Knopf gedrückt. Jetzt geht nämlich gerade tatsächlich bei mir das Kopfkino los. Das finde ich einen unglaublich wertvollen Ansatz und tatsächlich einer, den ich selber seltenst bisher in der Form genutzt habe. Ich habe gerade ganz große Lust, mich hinzusetzen und mir tatsächlich mal an ganz vielen Stellen genau diese Dreiteilung aufzudröseln. Ich glaube, die kann sehr augenöffnend sein. Und dann eigentlich auch im nächsten Schritt, finde ich, so in Richtung Entscheidung, so, welchen Ansatz wähle ich denn jetzt und woraus mache ich denn jetzt kleine Experimente? Das kann einem ja wahnsinnig helfen, dann auch direkt klarer zu sehen. Martin, mich würde jetzt interessieren, wir sind ja mit diesem Thema Sinnovate Your Life eigentlich sehr stark eigentlich in der Individualbetrachtung. Wenn ich aber jetzt gerade die Geschichte, die du und die Methodik, die damit verbunden ist, nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachte, dann kann es ja auch wahnsinnig interessant sein, als Unternehmen sich über dieses ganze Thema Sinnstiftung auch auf einer individuellen Ebene nochmal anders Gedanken zu machen. Das heißt, kannst du da vielleicht mal nochmal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Warum könnte die Sinnovation-Methode auch für Unternehmen und sozusagen auch für Personalentwickler in Unternehmen ganz spannend sein?
Danke für die Frage. Ich glaube, dass da nämlich ein riesiges Potenzial liegt. Zum einen für Unternehmen, zum anderen aber tatsächlich für alle MitarbeiterInnen. Mhm. Ich fange mal mit der naheliegenden Antwort an. Sinn zahlt sich aus. Mhm. Also in Euro und Dollar. Dazu hat Adam Grant eine tolle Studie gemacht und Fundraiser untersucht. Also die Menschen, die bei der Uni am Telefon hängen und die Alumni abtelefonieren und um Spenden werben. Und der einen Hälfte hat er Geschichten zum Lesen gegeben, die so gesagt haben, naja, wenn du ein guter Fundraiser bist und viele Spenden einwirbst, dann machst du Karriere und das ist toll für dich. Und der anderen Gruppe hat er Geschichten zu lesen gegeben, wenn du eine gute Fundraiserin bist, dann ermöglichst du Menschen ein Studium, die es sich sonst nicht leisten könnten. Das heißt, er hat sie durch die Geschichten auf den Sinn in ihrem Job hingewiesen. Ergebnis, diese zweite Sinngruppe hat doppelt so viel Spenden eingeworben wie die erste. Das heißt, Menschen an den Sinn in ihrer Tätigkeit zu erinnern und dran zu erinnern, was sie tun, ist elementar auch, weil wir dann viel lieber und gerne Dinge tun und leisten. Mhm. Der zweite Aspekt ist, dass wir alle natürlich einen großen Teil unserer Zeit im Job verbringen. Und auch ganz viele Menschen, und das sagen auch Studien, eine LinkedIn-Studie hat gesagt, 37% der TeilnehmerInnen dieser Studie haben gesagt, ich sehe den Job als ganz große Sinnquelle in meinem Leben an. Das könnte man jetzt auch umdeuten als eine gewisse Verantwortung auch für die Unternehmen, weil wenn so viele Menschen den Sinn oder einen Großteil des Lebenssinns im Job suchen, dann ist es natürlich auch wichtig, sich mit diesem Thema aktiv zu beschäftigen. Und ganz viele sind auch bereit, das war jetzt eine McKinsey-Studie, einen Teil ihres Gehalts zu reduzieren oder auf einen Teil ihres Gehalts zu verzichten, wenn sie doch nur mehr Sinn bei der Arbeit empfinden würden. Mhm. Deswegen glaube ich, es liegt da ein ganz großer Hebel, ganz abgesehen von den positiven Nebeneffekten. Also jemand, der Sinn im Leben empfindet, geht natürlich viel freudiger zur Arbeit, strahlt viel mehr Positivität aus, wird also die Unternehmenskultur auch positiv beeinflussen. Mhm. Und damit sage ich ja auch gar nicht, dass alle Menschen jetzt 100% Sinn aus ihrem Job kriegen müssen. Das ist ja auch wichtig. Sinnovation ist jetzt ja nicht nur jobbezogen. Und trotzdem glaube ich, selbst wenn man realisiert, für mich ist es wichtig für meinen Sinn im Leben, dass ich eben 2 Abende die Woche Sport machen kann, dann führt es vielleicht nicht zu Überstunden im Job, aber am Ende zu einem Menschen, der viel, viel zufriedener ist und in der Zeit, in der er und in der sie arbeitet, trotzdem bessere Leistungen bringt. Also deswegen glaube ich, ist dieses Thema auch bei Unternehmen elementar und nicht zuletzt auch in diesen disruptiven Zeiten. Also ganz oft lösen ja auch jobbezogene Dinge große Lebenskrisen aus, also im Extremfall natürlich der Arbeitsplatzverlust. Aber auch wenn wir schauen, es gibt so eine Critical Life Incident Scale, also was sind die größten, psychologisch größten Faktoren, die Aufruhr in dein Leben bringen, und dann ist natürlich Umzug und Jobwechsel sind ganz oben. Ganz oft fallen die aber auch zusammen. Und deswegen denke ich, ist da einfach ein großer Ansatzpunkt, nochmal Potenzial zu heben. Und wie gesagt, zum beiderseitigen Vorteil für Unternehmen, aber auch für MitarbeiterInnen. Mhm.
Das finde ich tatsächlich 2 sehr, sehr gute Argumente. Das Thema auch in Unternehmen und vor allem auch in der Personalentwicklung zu betrachten. Wenn du jetzt abseits der Methodiken und auch des Prozesses in deinem Buch, wenn du jetzt einen Tipp geben müsstest, wie kann denn ein erster Schritt aussehen zu mehr Sinn? Welcher wäre das?
Ich glaube, es ist die ehrliche Frage, wie zufrieden bin ich gerade alles in allem mit meinem Leben? Mhm. Und das kann man irgendwie von 0 bis 10 irgendwie ankreuzen. Und damit implizit ist so ein bisschen die Frage, wenn ich 10 ankreuze, dann muss ich überhaupt nichts ändern. Mhm. Also ein Glücksforscher hat mal gesagt, wir sind also in diesem Zustand der vollen Zufriedenheit, wenn wir keine Notwendigkeit der Veränderung spüren. Und wenn da jetzt keine 10 steht oder 100%, sondern ein geringerer Wert, dann drängt sich ja die nächste Frage auf, okay, ich möchte vielleicht was dran tun. Deswegen finde ich diese allererste Frage, sehr ehrlich mit sich zu sein und zu sagen oder zu fragen, wirklich, wie geht's mir? Aber eben wirklich mit den Untergeschossen dazu. Mhm. Also wie geht's mir wirklich? Wie zufrieden bin ich? Und könnte alles so bleiben? Oder verspüre ich irgendwo tief in mir drin doch einen Wunsch nach Veränderung? Mhm. Ich glaube, das ist die Frage, die am Ende alles aufschließen kann. Die Motivation, vielleicht aber auch den Leidensdruck, und dann sich auf den Weg zu machen.
Ich finde, du hast uns jetzt tatsächlich sehr, sehr viele Fragen und Denkanstöße gegeben, um so in die Introspektion zu gehen und da mal so ein bisschen tiefer reinzuschauen. Deswegen, lieber Martin, vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch, für all deine Insights. Ich habe mich riesig gefreut. Ich bin mir sicher, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer viel aus deinen Ausführungen mitnehmen können. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Restwoche und sag bis bald.
Dankeschön, ebenso. Und ich wünsche ganz viel Freude und Sinn.
Danke dir. Ciao.
Tschüss.